CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CF Podcast. Genau mein Fall. Es gibt Berichtenswertes aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Und obwohl ich gerade gesagt habe, es ist genau mein Fall, hat mein Kollege Reinhard Fischer einen interessanten Fall aufgedeckt und ist auf diesen aufmerksam geworden, vermute ich einfach mal, um diesen mir und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von diesem zu berichten. Ich weiß wie immer nicht, um was es geht, hoffe aber natürlich, es geht mal um einen Patentfall, damit ich auch mal mit meinem Wissen glänzen kann.
Da muss ich dich enttäuschen.
Nein, okay. Ja. Dazu muss ich vielleicht einen Fall mal vorbereiten.
Da müsstest du vielleicht einen Fall zu vorbereiten.
Wir können ja mittlerweile fast sagen, CF Podcast, genau, Reinhards Fall.
Ja, das werden wir auch wieder ändern. Ja. Aber heute habe ich tatsächlich auch wieder einen recht aktuellen Fall mit. Okay. Einen aus diesem Jahr sogar vom BGH. Und diesmal geht's, genau, letztes Mal hatten wir ja einen Fall über ein Wahrzeichen in Köln und diesmal haben wir einen Fall zu einem Traditionsunternehmen in Düsseldorf.
Okay.
Aber es geht nicht nur um ein Traditionsunternehmen in Düsseldorf, sondern es geht auch um ein Traditionsunternehmen in Hamburg. Und das Besondere,
weiß ich eventuell,
ahnst du schon, das Besondere ist nämlich, ja, oder dann sag mal deine Ahnung.
Soll ich schon lüften? Oder ja, also wenn ich mich ja nicht ganz irre, gibt es Peek und Cloppenburg, sowohl P&C, sowohl in Düsseldorf als auch in Hamburg und die haben was miteinander zu tun oder auch gerade nicht, genau. Aber da die hier um die Ecke sind,
sitzen. Genau, quasi unsere Nachbarn, wenn man so will. Und da hast du auch schon richtig erfasst. Und, und die Besonderheit des Falls kannst du dir natürlich dann auch schon denken, liegt nämlich in der Gleichnamigkeit der beiden Unternehmen und eben tatsächlich der Besonderheit, dass die Unternehmen unabhängig sind voneinander, aber trotzdem auch eine, also auf die gleiche Familie zurückgehen. Da habe ich mich nämlich, da wäre ich jetzt auch mit Staaten so ein bisschen parallel schlau gemacht zu dem Fall, muss gestehen, bei Wikipedia, ich hoffe, das ist auch alles richtig, was ich da recherchiert habe, dass es genau ursprünglich gab es eine Gründung in den Niederlanden von Johann Theodor Peek und Heinrich Anton Cloppenburg. Das war schon im 19. Jahrhundert, aber 1901 oder 1900, das konnte ich jetzt nicht ganz sicher herausfinden, ist dann das Unternehmen Peek und Cloppenburg in Düsseldorf gegründet worden, auch schon in der Schadowstraße, also hier in unserer Nachbarschaft, wo dann zum 100-jährigen Bestehen dann das, also hier ist ein sehr schönes neues Gebäude entstanden, oder gut, es ist Geschmackssache immer, aber es ist schon ein Hingucker, sage ich mal, der zum 100-jährigen Bestehen dann gebaut wurde, aber auch an der gleichen Stelle, wo es damals schon gegründet wurde. Dann ist es, das waren dann eben, so wie ich das verstanden habe, auch die beiden schon genannten Gründer. Es hatte aber auch 1901 der Sohn von Heinrich Cloppenburg und Schwiegersohn von Johann Theodor Peek, nämlich James Cloppenburg, dann schon in Berlin ein Kaufhaus eröffnet, was auch zunächst unabhängig war von dem Düsseldorfer. Aber dann wohl 1911 oder um 1911 dann auch in das Unternehmen des Vaters, der ja in Düsseldorf hier gegründet hat, eingebracht wurde. Und der James Cloppenburg hat dann auch die Leitung übernommen. 1911 ist dann aber auch von dem Bruder von James Cloppenburg, nämlich Anton Cloppenburg, dieses erste Verkaufshaus in Hamburg gegründet worden.
Okay.
Auch unabhängig, aber das ist auch immer unabhängig geblieben bis zum heutigen Tage. Das Hamburger Unternehmen hat dann wohl ab 1958 ein Filialnetz auch in Norddeutschland angefangen auszubauen, also eben nicht nur in Hamburg geblieben, sondern sich etwas verbreitert. Und im Jahre 1972 ist es dann wohl dazu gekommen, dass die Unternehmen dann miteinander eine Vereinbarung geschlossen haben und sich mehr oder weniger die Vertriebsgebiete aufgeteilt haben. Hm. Also da gab es dann eine Abgrenzungsvereinbarung, wo das Unternehmen Peek und Cloppenburg Hamburg dann mehr im nördlichen Bereich tätig war, wobei Ostdeutschland ist so ein bisschen kreuz und quer aufgeteilt. Das könnte man natürlich komplett zu Norddeutschland nehmen, da sind sie aber wohl beide tätig. Und die Peek und Cloppenburg Düsseldorf Gesellschaft ist dann eher im südlichen Bereich tätig. Das könnte dann natürlich jetzt alles relativ friedlich laufen, ist es dann aber zunehmend nicht mehr. Was, also meine Vermutung ist so ein bisschen, dass das damit zusammenhängt, dass dann doch durch Internet und Online-Shops dann doch wieder ein Bedürfnis.
Grenzen verschwinden.
Genau. Mhm. Warenhäuser kann man wahrscheinlich gut gegeneinander abgrenzen und hat da recht wenige Probleme. Aber wenn dann doch Werbung bundesweit erfolgt ist und auch beide betreiben inzwischen einen Online-Shop und soweit ich weiß, wird der auch jeweils bundesweit betrieben, sind dann doch die ersten Probleme aufgetaucht. Da hat auch der Wikipedia-Beitrag geschrieben, dass es doch zu diversen gerichtlichen Auseinandersetzungen gekommen sei und die Unternehmen sich da kritisch gegenüberstünden. Und das kann man auch nur bestätigen, wenn man sich die Rechtsprechung anguckt. Der BGH-Fall, den wir heute besprechen, ist auch schon der fünfte Fall zwischen den beiden Unternehmen. Also der läuft unter dem Stichwort Pick und Kloppenburg römisch 5.
Ah, okay.
Genau, also diese BGH-Rechtsprechung, da, ich glaube, die erste Entscheidung ist von 2010 und seitdem ist halt eben auch immer wieder zu Streitigkeiten gekommen zwischen den beiden Unternehmen. Aber genau, es gibt halt gewisse Grundsätze, die der BGH dann schon aufgestellt hat, eben zu dieser Koexistenzlage dieser beiden Unternehmenskennzeichen.
In den vorherigen vier Entscheidungen.
In den vorherigen vier, vor allen Dingen auch schon durch die erste. Genau, und dann da ist jetzt natürlich einmal die, möchte ich mal auf das Recht, um das es hier geht, vielleicht etwas näher eingehen. Mhm. Nämlich sprechen wir hier also über das Recht am Unternehmenskennzeichen. Mhm. Das ist ja dann eben kein Markenrecht, wie wir es sonst kennen, ist aber auch im Markengesetz geregelt. Mhm. Ist aber jetzt zum Beispiel auch, ne, während das Markenrecht halt EU-weit harmonisiert ist, ist das Unternehmenskennzeichenrecht in seiner Ausprägung jetzt auch erstmal ein typisch deutsches Recht. Also es haben andere Länder teilweise auch, aber über das, worüber wir hier sprechen, das ist, hat jetzt erstmal nur Bedeutung für Deutschland.
Und finde ich gut, dass du das nochmal erläutern
genau. hast. Und das Unternehmenskennzeichenrecht entsteht auch anders als das Markenrecht durch die bloße Benutzungsaufnahme des Unternehmensnamens im rechtlichen Verkehr. Ne? Mhm. Also da haben halt hier die beiden Unternehmen, also PIK und Kloppenburg-Düsseldorf, also haben grundsätzlich jetzt seit 1900 oder 1901 dieses Recht an dem Unternehmensnamen, wobei es wohl zwischenzeitlich mal dazu gekommen ist im Jahr, ich glaube, das war auch 1972, dass der Betrieb halt eben in ein neues Unternehmen überführt worden ist und PIK und Kloppenburg-Düsseldorf aber trotzdem sagt, wir haben eigentlich ein Unternehmenskennzeichenrecht seit 1901, weil wir es so erworben haben. Das ist aber tatsächlich teilweise gar nicht so ganz einfach mit den Unternehmenskennzeichenrechten. Also anders als Marken kann man die nicht so einfach übertragen auf ein anderes Unternehmen. Und also meistens wird...
Die hängen eigentlich an diesem Unternehmen, ja, so
gewissermaßen, genau, ne? Genau. Und wenn die Unternehmen, wenn halt ein anderes Unternehmen dann diese Benutzung aufnimmt, dann haben sie halt eigentlich, entsteht ab da das neue Recht, aber dann können sie nicht mehr auf dieses ältere Recht Bezug nehmen. Mhm. Aber insofern hat in früheren Entscheidungen schon durchaus mal die Frage eine Rolle gespielt, wer hat eigentlich das ältere Recht von den beiden, weil so ist es ja eigentlich im, also sowohl im Markenrecht als auch im Unternehmenskennzeichenrecht, dass wenn es zu Verwechslungsgefahren kommt, kommt es halt immer, und zwei Kennzeichen im Verkehr benutzt werden, kommt schon drauf an, wer hat eigentlich das ältere Recht von den beiden. Mhm. Da hat sich aber der BGH letztlich dazu entschlossen, hat für diese besondere Lage hier tatsächlich zwischen den zwei Unternehmen bestimmte Rechtsgrundsätze entwickelt. Und hat gesagt, also zumindest dadurch, dass die ja seit 1972 sich auch darauf verständigt haben, beide zu koexistieren, haben beide eigentlich einen schützenswerten Besitzstand an ihren Unternehmenskennzeichen erworben. Das heißt also, beide haben ein berechtigtes Interesse, das zu nutzen, und in deren Interesse schützen wir die beiden auch und lösen eigentlich diese Frage jetzt nicht nach den Prioritätsgrundsätzen, also sagen jetzt nicht, wir gucken, wer hat jetzt das ältere Recht und der darf weiter nutzen und der andere darf nicht mehr benutzen, sondern wir gehen davon aus, dass wir zwischen den beiden Unternehmen eine tatsächliche Gleichgewichtslage haben. Mhm. Also beide haben im Grunde das gleiche Recht, dieses Kennzeichen zu nutzen, und wenden dann Grundsätze an, die es üblicherweise gibt, wenn jemand seinen Namen im Verkehr nutzen will.
Also der Gleichnamigen.
Das Recht der Gleichnamigen. Mhm. Also das halt eben, also das Problem taucht sonst auf. Üblicherweise halt bei natürlichen Personen auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen würde, ich würde gern mal ins Dübelgeschäft einsteigen, dann
könnte Herr Fischer Probleme kriegen.
Genau, dann kann es mir nicht untersagt werden, unter meinem Familiennamen da durchaus tätig zu werden. Und da habe ich tatsächlich auch, also durchaus ein Recht, unter meinem Namen halt eben auch entsprechend aufzutreten. und habe aber dann trotzdem darauf zu achten, und das sieht das Recht des Gleichnamigen vor, dass eigentlich derjenige, der das prioritätsjüngere Recht hat, muss es halt in einer Weise benutzen, die nicht die Verwechslungsgefahr zwischen den Unternehmen nochmal einmal erhöht, und muss auch alles Erforderliche und Zumutbare tun, um so einer Erhöhung einer Verwechslungsgefahr entgegenzuwirken. Also wenn ich dann quasi überlege, mein Dübelgeschäft jetzt unter meinem Familiennamen auch aufzubauen, dann muss ich schon auch beim Auftritt auf dem Markt relativ deutlich machen, dass ich mit den großen Fischer-Dübel jetzt nichts zu tun habe. Mhm. Und hier müssen das halt beide Unternehmen gleichermaßen tun.
Dass also, sie jeweils mit dem anderen Unternehmen nichts zu tun haben, genau. Oder eben das andere Unternehmen sind.
Genau, also dass deutlich genug wird, ne, weil also man muss schon sagen, also ich habe mir jetzt auch nochmal die beiden Internetauftritte angeguckt, das ist schon ähnlich. Also sieht alles so ähnlich aus, wenn man es nicht weiß. Es ist, also könnte man schon denken, die hängen tatsächlich zusammen. Mhm. Ja, insofern, also wie gesagt, das ist einerseits erlaubt. Also von beiden ist das Interesse anerkannt, halt, dass sie unter diesem Namen auftreten. Aber beide haben im Grunde auch die Auflage, alles zu tun, was zumutbar und möglich ist, um dann doch eine Verwechslung im Markt zu vermeiden. Genau.
Und bei den Unternehmen taucht das in der Tat selten auf, ne? Also man hat ja höchstens, Aldi fällt einem höchstens vielleicht noch ein, ne, die so eine ähnliche Konstellation, genau, vielleicht haben, die sich, genau, auch Nord und Süd irgendwie nennen, aber die, ja, glaube ich, nicht so streitbar sind.
Ja, da genau, also ich glaube,
da taucht es halt auch nicht auf.
Das familiär, glaube ich, auch noch mehr noch zusammen. Also die sind, glaube ich, nicht in so einen Konflikt geraten, wie die beiden Unternehmen hier.
Ja, insofern, ja, wie du sagst, taucht das höchstens bei natürlichen Personen klassischerweise, ja, auf, ne, die zufällig, genau, den gleichen Namen haben.
Genau, also daher stammen auch die Grundsätze, die hat man hier halt quasi jetzt nur auf den Fall letztlich übertragen. Wie gesagt, so muss das gelöst werden. Genau, und das ist die Ausgangslage, und da spielt jetzt unser heutiger Fall rein. Jetzt habe ich vergessen, dir mal was rüberzugeben, was aber leider sehr, sehr schwer zu erkennen ist. Deshalb muss ich da doch auch ein bisschen erzählen und kann dich da jetzt nicht beschreiben lassen, nur dann hast du es vielleicht trotzdem vor dir und kannst mich ein bisschen unterstützen dabei, diese Werbemaßnahmen zu erklären. Und zwar in dem BGH-Fall geht es um zwei Werbemaßnahmen, die liegen schon auch beide etwas länger zurück. Also das BGH-Verfahren, das hat sich doch, oder der gesamte Instanzenzug hat sich ein bisschen hingezogen, was unter anderem auch daran lag, wurde im Urteil erwähnt, dass die Pick und Kloppenburg Düsseldorf auch kurzzeitig in der Insolvenz waren, was zur Verfahrensunterbrechung führt, aber das ist zum Glück seit Oktober aufgehoben und konnte dann das Verfahren auch weitergeführt werden. Genau, die beiden Werbemaßnahmen, es ist einmal eine aus dem Jahr 2014, da hat die Pick und Kloppenburg Düsseldorf über ihre Facebook-Seite eine Werbung geschaltet. Und die
weil ich wollte gerade sagen, der Browser sieht da so alt aus. Das müsste die ältere sein. Ja, okay, ja,
halt. Wobei die beiden liegen jetzt nur 2 Jahre auseinander. Also Facebook war natürlich, also dadurch, dass in Facebook geschaltet war, selbstverständlich in ganz Deutschland erreichbar. Es handelte sich um eine Werbung für den Online-Shop von Pick und Kloppenburg Düsseldorf, tatsächlich, das ist eigentlich auch ganz interessant, also die Online-Shops der beiden, die laufen tatsächlich dann letztlich unter anderen Unternehmensnamen, also hier in Düsseldorf über Fashion ID heißt der, glaube ich, ja, und bei der Hamburger Gesellschaft Van Graaf, wobei die es trotzdem aber über ihre Hauptseiten laufen lassen, aber da sind schon wahrscheinlich, weil da eben bundesweit verkauft wird, dann auch unterschiedliche Namen gewählt worden dann für diese Gesellschaften. Und genau, da sieht man natürlich da oben das Zeichen Pick und Kloppenburg als
ausgeschrieben,
was glaube ich auch der Name des Facebook-Profils, glaube ich, letztlich ist. Und es werden hier Bekleidungsstücke und Accessoires präsentiert. Es gibt eine Verlinkung zu dem Online-Shop, wo man die dann auch käuflich erwerben konnte. Und was man hier deutlich sieht oder eben nicht sieht, das ist, dass ansonsten es kein Hinweistext gab, welches Pick und Kloppenburg Unternehmen das hier eigentlich sein würde,
ja,
oder wer da eigentlich dahinter steht.
Aber es war Düsseldorf, ne? Hast du gesagt?
Das war Düsseldorf, ja. Genau. Ja. Genau. Jetzt haben wir hier, ich sage jetzt erstmal, bevor ich dann in Medias Res gehe, die zweite Bewerbung. Die war im Jahr 2016, ebenfalls über Facebook. Ebenfalls über das Facebook-Profil von Pick und Kloppenburg, wo man dann oben halt eben den Namen entsprechend sieht. Also über das Facebook-Profil von Pick und Kloppenburg Düsseldorf. Da ist eine Werbung prominent mit Sale angegeben, die auch im Grunde auf eine Verkaufsaktion im Online-Shop verweist. Dann gibt es in dem Hauptfeld da bei Facebook mehrere Hinweise zu dieser Aktion. Und dann eher darunter in diesem Bild, wo dann auch groß Sale draufsteht, steht da drüber ein Hinweistext in hellgrauer Schriftfarbe auf weißem Hintergrund,
den man jetzt leider nicht vorlesen kann.
Nicht mehr vorlesen kannst. Und in dem Text heißt es, es gibt zwei rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmen, Pick und Kloppenburg, mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Dies ist ein Facebook-Post der Pick und Kloppenburg KG Düsseldorf. Deren Häuserstandorte finden Sie unter www.pick-kloppenburg.de.
Okay.
Der Text ist da geschaltet. So. Okay. Und jetzt kannst du dir vorstellen, also beide Werbungen wurden von Pick und Kloppenburg Hamburg beanstandet. Mhm. Ja, jetzt hast du ja schon ein bisschen was von mir vorgegeben bekommen, dann kannst du doch mal überlegen, warum das beanstandet wurde und wie würdest du es eigentlich sehen?
Genau. Also bezüglich des Älteren von 2014, das ist ja wahrscheinlich jetzt erstmal auf den ersten Blick der offensichtlichere Fall zur Beanstandung, weil, wie du gesagt hast, natürlich praktisch gar nicht hervorgeht, welche P&C-Seite oder welches von den beiden Häusern es ist. Zumindest jetzt nicht ohne, ich weiß nicht, ob man es vielleicht noch sehen könnte, wenn man dann da draufklickt oder wie auch immer, ne? Aber so wie man es jetzt, wie es jetzt in Erscheinung tritt, würde man es nicht ohne weiteres erkennen. Und dann hätte man natürlich beim Verbraucher eine gewisse Gefahr, dass er nicht weiß, welches es ist und insbesondere meint, es könnte halt auch das Hamburger Pick und Kloppenburg sein. Ja, da letztendlich eine Verwechslungsgefahr hervorrufen, dass es eben das nicht das Unternehmen ist, was hinter dem Unternehmensnamen eigentlich steht. Das wäre dann sozusagen das Analog zur Markenverletzung beim Unternehmenskennzeichen. Stimmt,
genau, wir haben ja halt einfach das muss jetzt natürlich überprüft werden. Also wir haben natürlich jetzt erstmal im Grundsatz die Berechtigung, ja, das Zeichen zu nutzen, obwohl es vielleicht eine Verwechslungsgefahr gibt.
Stimmt, die Frage es gibt ist halt, ja natürlich diese Koexistenz, von der ja der BGH ausgeht, wenn ich eben richtig verstanden habe. Die Frage ist natürlich, ob jetzt hier alles getan wurde, um die Verwechslung zu vermeiden.
Genau.
Und wenn man eben aber praktisch nahezu keinen Anschlusspunkt findet, weil nirgendwo irgendwas steht, würde ich sagen, sieht es hier natürlich schwierig aus. Oder könnte man sagen, also das Erfordernis ist jedenfalls nicht erfüllt, weil da hätte man, siehe, zweite Werbung zum Beispiel, ne, irgendwas hinschreiben müssen, dass es eben Düsseldorf.
Da fragt man sich bei der ersten Werbung schon fast, warum das dann nochmal zum BGH ging, während die
Also das ist nicht Sachlage, die Werbung, auf dessen Basis der BGH das erste entschieden hatte, sondern das war schon.
Das ist jetzt schon, Rechtsprechung, also das ist jetzt, obwohl es diese Rechtsprechung gab.
Okay.
Genau, ja, aber da sage ich dir gleich, warum das dann trotzdem zum BGH ging.
Okay.
Aber
entweder wollte man irgendwas entscheiden lassen oder es ist durchgerutscht oder Und bei der anderen, gut, da gibt es ja diesen Anknüpfungspunkt von dem Text, der jetzt auch gar nicht so schlecht klang, so wie du ihn vorgelesen hast, wo ja schon relativ deutlich wird, es gibt diese zwei und das ist jetzt eindeutig das eine. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich darüber fragen, ob das ausreichend sichtbar ist für den Verkehr. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur an dem Abdruck liegt, dass ich dann mit der Schriftgröße und dem Ausdruck Probleme habe, es zu sehen.
So war es wohl. Also man muss schon sagen, bei dem, was dann bei den Entscheidungsgründen eine Rolle gespielt hat, das war wohl im Original, wie es dem Besucher der Facebook-Seite entgegengetreten ist, schon gut lesbar und optisch auch deutlicher hervorgehoben, als es jetzt so wirkt mit hellgrau auf weiß. Also man konnte es wohl ganz gut lesen. Ja.
Also das wäre dann höchstens noch der Punkt, der mir auffallen würde, dass man da nicht ausreichend sichtbar darauf hingewiesen hat. Aber ansonsten, was könnte man noch gegen diese Werbung haben? Also, dass es nicht im, man könnte natürlich noch das Facebook-Profil als solches irgendwie bemängeln, dass da auch irgendwie stehen müsste, ne, welches P&C es ist, aber ja. Ansonsten.
Also ich meine, man müsste auch sagen, wenn man sich's mal so anguckt, das sind eigentlich jetzt, also so vom Hinweistext her im Grundsatz und vielleicht auch der Deutlichkeit, wenn man jetzt auf die beiden Seiten der Unternehmen geht, ist das andere jetzt da auch nicht deutlicher sozusagen. Deshalb, das spielte dann auch eine Rolle, aber ich sag mal, es gibt jetzt noch so einen Aspekt, den du jetzt so noch nicht erwähnt hast, aber den würde ich dann jetzt gleich aufgreifen, wenn ich mal deutlich mache, was die Gerichte hier zu entschieden haben.
Ja, mach doch mal.
Genau. Also bei der ersten Werbung, da gab es auch eine Vorgeschichte erstmal mit einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Das heißt, also als sie 2014 geschaltet wurde, hat sich Pick und Kloppenburg Hamburg entschieden, da beim Landgericht Rostock eine einstweilige Verfügung zu beantragen und hat die auch bekommen.
Was ja bei so Werbung auch gar nicht unüblich ist, ne?
Genau.
Um die möglichst schnell wieder aus der Welt zu schaffen.
Genau, genau. Und eben im Grunde halt eben auch auf der Grundlage, also wenn man gar keinen Hinweis aufnimmt und gar nicht weiß, mit welchem Unternehmen hat man es eigentlich zu tun, wohl nicht zumutbar entgegengewirkt. Und jetzt wurde genau die einstweilige Verfügung erlassen und zugestellt. Soweit jetzt nach meinem Verständnis richtig ist, wurde von Pick und Kloppenburg Düsseldorf da gegen die einstweilige Verfügung nichts vorgenommen. Also vielleicht erklären wir nochmal kurz, also einstweilige Verfügungsverfahren ist kein endgültiges Verfahren, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt, aber kann man ja trotzdem nochmal wiederholen, sondern es dient dem Umstand wenn man jetzt quasi die Situation schnell geregelt haben will, weil man sagt, die Werbung, wenn die jetzt noch so lange geschaltet ist, bis hier der BGH in 8 Jahren entscheidet,
dann
hat sie es überlebt. Das heißt, ich muss halt eben auch eine Möglichkeit haben, gegen diesen Störungszustand halt eben auch sofort vorzugehen, aber dann ist die Entscheidung, die da getroffen wird, eigentlich immer nur vorläufig. Und wenn die Einstweilverfügung zugestellt wird, dann kann sich derjenige, der die bekommen hat, dann überlegen, muss es jetzt noch ein aufwendiges Klageverfahren geben oder erkenne ich die jetzt auch als solche schon als verbindliche Regelung der Angelegenheit an. Dazu ist es eben nicht gekommen. Also Pick und Kloppenburg Düsseldorf ist gegen die einstweilige Verfügung nicht vorgegangen, hat aber auch nie erklärt, dass sie diese einstweilige Verfügung als endgültige Regelung der streitigen Auseinandersetzung anerkennen. Aber dann ist halt erstmal trotzdem 2 Jahre in beide Richtungen nichts passiert. Also Pick und Kloppenburg Hamburg hat sich mit der einstweiligen Verfügung zufrieden gegeben und Pick und Kloppenburg Düsseldorf ist gegen die einstweilige Verfügung nicht vorgegangen. Aber als dann die Werbung 2016 geschaltet wurde, für die wohl dann aber kein Einstweiligerechtsschutz mehr beantragt wurde und man dann ins normale Klageverfahren ging, hat Pick und Kloppenburg Hamburg dann beide Werbungen in diese eine Klage mit reingenommen. Also ist dann gleichzeitig eben auch noch, weil sie gesagt haben, das ist ja immer noch nicht endgültig geregelt.
Also die 2014er Werbung
gemacht. Ja. Genau, mitgeregelt. Genau, also gegen beide Werbungen wollte man halt eben eine Unterlassung erwirken, ein Urteil, das Pick und Kloppenburg Düsseldorf zur Unterlassung verpflichtet. Wurden auch Folgeansprüche geltend gemacht und es wurde halt eben dann gezielt auf diese Werbung gestützt. Pick und Kloppenburg Düsseldorf hat sich dann noch gewehrt in dem Verfahren mit einer hilfsweise erhobenen Wiederklage. Das heißt, also hilfsweise heißt, also wenn etwas Besonderes eintritt, dann soll diese Wiederklage eigentlich nur geltend gemacht werden. Und zwar haben sie gesagt, wenn das Gericht jetzt auf die Idee kommt, tatsächlich unsere zweite Werbung von 2016 zu beanstanden, dann beanstanden wir aber auch eine Werbung von Pick und Kloppenburg Hamburg, die offenbar nach Auffassung des von Pick und Kloppenburg Düsseldorf ganz ähnlich ist. Also haben es aber voneinander abhängig gemacht, haben halt gesagt, okay, wenn hier tatsächlich entschieden wird, dass das nicht in Ordnung ist, dann ist das, was Pick und Kloppenburg Hamburg macht, auch nicht in Ordnung und dann soll das bitte auch untersagt werden.
Okay.
Über diese Wiederklage ist aber bis heute noch nicht entschieden worden, womit ich vorwegnehme, dass halt eben also Landgericht Rostock und Oberlandesgericht Rostock tatsächlich diese Klage für unbegründet erachtet haben. Und jetzt, Überraschung,
die ursprüngliche.
Beide. Also die haben die Klage jetzt im Hinblick auf beide Werbungen für unbegründet gehalten.
Okay, selbst für die alte.
Selbst für die alte.
Ja, da bin ich jetzt gespannt.
Da bist du jetzt gespannt. Ne? Also erstmal haben sie natürlich für beide Werbungen, jetzt wiederhole ich nochmal den Anfang, aber ich glaube, es schadet nicht.
Ja.
Erstmal in beiden Fällen festgestellt, also die Klägerin, also Pick und Kloppenburg Hamburg, hat ein Recht am Unternehmenskennzeichen Pick und Kloppenburg KG, haben sie also mit KG benannt. Und die Beklagte hat ein identisches Unternehmenskennzeichen verwendet in derselben Branche. Dadurch besteht eigentlich eine Verwechslungsgefahr. Dem Grunde nach, wenn man jetzt die älteren Rechte hätte und keine Besonderheit hätte, hätten sie das untersagen können. Aber BGH hat jetzt nochmal betont, in unserer jetzt schon auch über die Jahre getroffenen Senatsrechtsprechung, also hat dann auf diese anderen vier Urteile Bezug genommen, haben wir aber ja schon festgestellt, da ja beide Unternehmen seit Jahrzehnten unbeanstandet, die das Unternehmenskennzeichen nebeneinander verwenden, haben wir eben diese kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, darauf wenden wir das Recht der Gleichnamigen an, was dann letztlich besagt, dass man eine Verwechslungsgefahr, die durch die Nutzung des Zeichens entsteht, grundsätzlich auch dulden muss, wenn denn ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung besteht und wenn alles Erforderliche und Zumutbare gemacht wird, um einer Erhöhung dieser Verwechslungsgefahr, soweit es geht, entgegenzuwirken. Und deshalb stellt sich hier natürlich die Frage, ist denn jetzt diese Gleichgewichtslage gestört durch diese Werbungen? Und dann hat sowohl das Oberlandesgericht Rostock als auch später der BGA gesagt, also erstmal gibt es ein anzuerkennendes Interesse für beide Parteien, ihre Produkte auch über Facebook-Postings mit Verlinkung auf ihre Online-Shops unter diesem Namen anzubieten und zu bewerben. Jetzt hat aber, jetzt gehen wir die Werbung nacheinander durch.
Ja.
Hat das Berufungsgericht das Oberlandesgericht Rostock, was das Berufungsgericht hier war, hat bei der Werbung aus 2014 ohne jeglichen Hinweis gesagt, ja, also auch aus deren Sicht wäre hier eine Störung der kennzeichenrechtlichen Gleichgewichtslage eingetreten. Zwar bestünde für Dick und Kloppenburg Düsseldorf ein Interesse an der Werbung, aber auch das Oberlandesgericht Rostock hat beanstandet, dass es an jeglichem aufklärenden Hinweis fehlte. Mhm. Aber das Oberlandesgericht Rostock hat gesagt, wenn ich einen Unterlassungsanspruch zusprechen will gerichtlich, dann brauche ich auch eine Begehungsgefahr für die Zukunft. Mhm. Also das nennt man dann also entweder eine Erstbegehungsgefahr, wenn noch nichts passiert ist, oder die Wiederholungsgefahr, dass wenn man schon einmal verstoßen hat, dass man halt wieder verstoßen wird. Und da meinte das Oberlandesgericht Rostock, es hätte jetzt zwar keine Erklärung vom Pick und Kloppenburg Düsseldorf gegeben, dass diese einstweilige Verfügung, die ja schon erwirkt wurde, dass sie als endgültige Regelung anerkannt würde, aber bei Klageerhebung schon 2 Jahre her gewesen und jetzt sei es ja schon 8 Jahre her und ihr hätte doch diese Werbung aus 2014 hätte doch nur als Beifang überhaupt Eingang in den Prozess gefunden, sondern hätte er nur gemacht, weil man ja eigentlich ging es ja um die 2016er Werbung und nicht um die 2014er Werbung. Die Zuwiderahnung in 2014 hätte ja auch Pick und Kloppenburg Düsseldorf nie abgestritten und auch sofort beseitigt. Das sei eindeutig ein Ausreißer gewesen und man nehme auch gar nicht ja für sich in Anspruch, gänzlich ohne Hinweis werben zu dürfen. Und da dürfte man doch heute nicht mehr davon ausgehen, dass ja noch eine Wiederholungsgefahr bestehen würde.
Okay.
Und was hältst du davon?
Ja, das ist ja so ein bisschen im Sinne von, man hat da jetzt nichts gegen getan, das nicht bestritten. Also theoretisch braucht man da ja eine Erklärung im Sinne von, wir erkennen das jetzt an oder ähnliches, ne? Und insofern ist das natürlich so ein bisschen, glaube ich nicht, dass man das so sehen kann.
Ich muss auch gestehen, die Auffassung des Oberlandesgerichts Rostock ist ja doch sehr überraschend, weil eigentlich der BGH auch früher schon immer deutlich gemacht hat, wenn jemand schon mal etwas begangen, also eine Verletzungshandlung begangen hat.
Ohne es auszuräumen, ja, dann wieder durch die Unterlassungserklärung oder ähnliches.
Ja, dann besteht eine eindeutige Vermutung dafür, dass das halt eben auch wieder machen wird. Mhm. Und um diese Vermutung zu widerlegen, muss es halt entweder, also hat BGH nochmal wiederholt im Grundsatz, entweder bereits einen rechtskräftigen Unterlassungstitel geben, gegen den halt eben nicht nochmal verstoßen wurde. Es müsste alternativ eine strafbewährte Unterlassungserklärung, das heißt, ich erkläre, ich mache es nicht wieder und zahle eine Vertragsstrafe, wenn ich es doch tue. Oder zumindest hier auch in dem Fall, wo wir eine Einstweilverfügung schon haben, eine Abschlusserklärung geben, dass man die als letztverbindlich anerkennt, diese Regel.
Ja, also man hat halt diesen ewigen Zeitmoment, könnte man sagen, dass man da wirklich jetzt durch 2 Jahre lang nicht nochmal posten gezeigt hat, dass es keine Gefahr mehr gibt. Aber das ist halt nicht der, wenn ich in, im, im, in Line mit der bisherigen Rechtsprechung. Ne?
Nee, genau. Also und BGH hat auch klar gesagt, also dass es jetzt ein einmaliger Vorfall war, dass das würde jetzt noch nicht entlastend wirken, weil und dann hat der BGH auch das Problem hervorgerufen, wenn wir das jetzt hier zulassen würden, dann würde das eigentlich letztlich dazu führen, dass doch immer der Kläger belegen muss, also trotz eines Verstoßes müsste der Kläger immer hingehen. Das
ist immer noch die Wiederholungsgefahr.
Genau, und einen gewissen Grad zumindest an Gefahr der Wiederholung irgendwie darlegen und da sagt er, das widerspricht aber eigentlich sowohl unseren Prinzipien als auch dem des EuGH, also hat auch auf eine EuGH-Rechtsprechung zum Unionsmarkenrecht Bezug genommen und hat gesagt, also in so einem Fall hat man eigentlich einen Anspruch darauf, dass der Unterlassungsanspruch ausgeurteilt wird, es sei denn, der Beklagte kann wirklich ganz besondere Umstände vorlegen und da ist er aber auch gefragt, diese darzulegen, dass es jetzt wirklich ausgeschlossen ist, dass es zu einer Wiederholung kommt. Und da haben sie gesagt, das war ja nicht ersichtlich. Also ist auch gar nichts Besonderes vorgetragen worden von den Beklagten.
Also dieses 2 Jahre zu warten reicht sozusagen.
Reicht allein nicht. Und insoweit war dann, also bezüglich der ersten Werbung, wo wir ja schon etwas überrascht waren, wie die überhaupt der Eingang gefunden hat, die Revision schon mal erfolgreich. So, und jetzt geht's halt tatsächlich um die zweite Werbung, wo du ja eher so ein bisschen dazu geneigt hast, dass könnte ja jetzt auch in Ordnung sein. Und auch das hat das Oberlandesgericht Rostock so gesehen. Hat halt gesagt, es gibt hier einen eindeutigen Hinweis auf die Verschiedenheit der beiden Gesellschaften. Die wäre auch optisch und inhaltlich ausreichend. Sie sei der Unternehmensbezeichnung auch räumlich so klar zugeordnet, dass sie leicht erkennbar, deutlich lesbar, in ihrem Sinn eindeutig erfassbar ist und halt eben dadurch in der Lage ist, halt den Verkehr hinreichend darüber zu informieren, dass es hier um zwei unterschiedliche Unternehmen handelt. Dann hat sich das Gericht eben mit so ein paar Punkten auseinandergesetzt, die vielleicht Schwachpunkte der ganzen Sache sein könnten, weil ja da also einerseits kann man natürlich die Frage der Erkennbarkeit und Lesbarkeit in Frage stellen. Da hat aber das Gericht gesagt, hat aber selber auch betont, im Original sei das so gewesen. Dann gab es natürlich das Problem, also dass erst Pick und Loppenburg stand, dann wurde was zur Auktion berichtet und dann darunter erst tauchte dieser Text auf, also nicht
diese Anordnung,
so. Nicht im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Unternehmenskennzeichen. Und da könnte man natürlich überlegen, wenn da was zwischen ist und auch kein Sternchen hin, weil es irgendwie gegeben ist. Also tatsächlich
der Bezug nicht ganz klar
ist. Ja, also in Internetauftritten arbeiten die tatsächlich auch mit Sternchenhinweisen beide Unternehmen. Aber da waren sie jetzt auch der Meinung, dass das sei jetzt hier schon in dem Fall unschädlich, weil dieser Zwischentext doch relativ kurz sei, also das nicht so stark durchbrechen würde, dann darunter halt eben dann doch in einem eigenen Rahmen dieser Hinweis erfolgen würde. Er war optisch klar und eindeutig abgegrenzt. Und dann wäre es jetzt auch nicht vorwerfbar, dass jetzt zum Beispiel auch noch in diesem Schlagwortbereich, also man hätte natürlich auch Pek und Kloppenburg Düsseldorf dann auch direkt reinschreiben können, aber das sei jetzt halt nichts, was erforderlich wäre, damit man halt eben da auf eine Verwechslungsgefahr beseitigt und entgegenwirkt. Und hat dann noch zusätzlich gesagt, dass wenn man sich dann auch noch genauer informieren will, wo denn die einzelnen Warenhäuser sind, ne? Also ich meine nur Pick und Lock.
War auch noch der Verweis auf die Seite, ne?
Oder war noch der Verweis auf die Seite und da könnte sich ja der Leser dann endgültig informieren, also um welche Warenhäuser handelt es sich jetzt für Hamburg und um welche Warenhäuser handelt es sich jetzt für Düsseldorf, weil die ja natürlich nicht alle, also nicht nur ihre Standorte in Düsseldorf und Hamburg haben, sondern ja durchaus die Verwechslung auch entstehen können.
Im Grenzgebiet.
Genau. Genau. Ja, aber was hat der BGH dazu gesagt? Also er hat erstmal auch anerkannt, der Hinweistext weist auf jeden Fall erstmal deutlich darauf hin, dass es zwei gleichnamige Unternehmen gibt, die unabhängig voneinander sind, hat aber jetzt auch betont, also dass dann, also es würde zwar jetzt auch in erster Linie der Online-Shop beworben werden, aber gleichzeitig käme ja die Bewerbung auch den stationären Warenhäusern zugute und hat deshalb schon auch die Bedeutung betont, dass in so einer Werbung auch für den Verkehr klar werden müsste oder er sich zumindest da auch informieren können müsste, welche Warenhäuser oder Warenhäuserstandorte dann die beiden Unternehmen haben. Also hat gesagt, es reicht jetzt nicht aus zu sagen, das eine ist Pick und Loppenburg Düsseldorf und das andere ist Pick und Loppenburg Hamburg, sondern es muss auch eine Information darüber erfolgen, wie ist eigentlich jetzt genau dieses Grenzgebiet und welche Warenhäuser gehören eigentlich zu wem. und hat dann gesagt, das kann entweder dadurch geschehen, dass man in den das im Hinweistext ausdrücklich ausführt. Also man könnte jetzt im Hinweistext auch noch aufnehmen, dass da, ne, also auch Hamburg mit den Warenhäusern lalala und Düsseldorf mit den Warenhäusern so und so, ne? Oder was halt auch in Ordnung ist, ist halt eben auf eine andere Seite zu verlinken, auf der man diese Standorte findet.
Ja, aber das ist hier oder
ja, gerade nicht. Genau, genau. Jetzt, das ist das Problematische, was der BGH jetzt gesagt hat, gesagt, da ist, also einen Link dahin zu schalten, wäre jetzt wirklich mit geringem technischen und wirtschaftlichen Aufwand möglich gewesen, aber nur die Internetseite zu erwähnen.
Ach so, es ist in dem Bild ja drin, ne?
Das ist in dem Bild drin, genau. Ja, ja, es ist okay. Halt, also man kann es nicht anklicken.
Mhm. Ne? Ja, ja.
Also habe ich dir vielleicht jetzt auch vorenthalten, diese Information, aber es ja, ist nicht anklicken, sich, sondern man hätte es abtippen müssen.
Ja, ja. So, dass es in dem Post selber auftaucht, ne? Ja. Als Link, klickbare Verlinkung.
Ja,
ne?
Ja. Und das hat quasi der BGH als doch zu hohes Hindernis angesehen. Mhm. Das wäre schon dann eher etwas, also würde jetzt nicht unbedingt der Lebenserfahrung sprechen, dass jeder dann auch selbstständig abtippt. Es wurde, da hat der BGH gesagt, dass darauf kommt schon gar nicht mehr an, aber es wurde dann auch von Pick und Loppenburg Hamburg eingewandt, dass doch auch die Internetseiten so ähnlich sind, dass die Gefahr bestünde, wenn ich es eintippe, dann doch auf der Seite des anderen zu landen.
Also da irgendein Bindestrich oder irgendein.
Ja, weil da taucht auch nicht Düsseldorf in Hamburg. Ich glaube, einer, und ich könnte nicht mal sagen, wer, also einer hat, obwohl doch hier aus dem weiß man sehr, also einer hat, glaube ich, pkloppenburg.de und der andere hat pkundkloppenburg.de. Also insofern.
Kann selbst da noch Verwechslung
auftreten. Kann selbst da noch ein Problem auftreten, wenn ich es falsch eingebe. Genau, und hat dann, war der BGH dann der Meinung, dass das halt der Knackpunkt dafür ist, dass das doch zu beanstanden ist. Also man hätte hier einen Link zumindest auf diese Seite setzen müssen. Mhm. Und war deshalb der Meinung, dass halt gegen, also auch an dem Punkt die Revision erfolgreich ist, also auch diese Werbung zu beanstanden ist, und hat deshalb die Entscheidung aber noch mal zurückverwiesen ans Oberlandesgericht Rostock. Allerdings
fehlen irgendwelche tatsächlichen
Feststellungen. Also es fehlt nämlich die tatsächliche Feststellung darüber. Also im Antrag wurde halt das Gebiet benannt, also in dem Unterlassungsantrag, in dem man halt eben so nicht werben darf und was natürlich dann das Gebiet auch des anderen letztlich ist. Und es war wohl offen geblieben, ob das Land Mecklenburg-Vorpommern, ob da halt nur die Klägerin im Grunde, also ob es da eine Gebietsabgrenzung noch im Land Mecklenburg-Vorpommern gibt oder ob da allein die Klägerin tätig sein darf. Okay. Und das muss jetzt tatsächlich das Oberlandesgericht Rostock
noch einmal
klären. Aber schon mit der klaren Vorgabe, also an der Unterlassung ändern. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Werbung zu beanstanden ist. Nur müssen sie nochmal den Antrag überprüfen, also wie weit der dann ausgesprochen werden darf. Und, das hatte ich ja eigens erwähnt, und es muss jetzt auch über die Wiederklage entscheiden. Weil ja jetzt zumindest teilweise der Klageanspruch bezüglich der Werbung aus 2016 Erfolg hat. Muss jetzt dann auch überprüft werden, ist denn die entsprechend Gegenbeanstand Werbung
von Pick und Kloppenburg Hamburg.
Ja, und da kann ich dir aber leider gar nicht sagen, ob die jetzt verlinkt haben oder nicht. Also ob das jetzt an anderen
Punkten jetzt lag. Genauer aussieht.
Aber vielleicht haben die in dem Fall verlinkt und sind dann vielleicht erfolgreicher. Okay. Weil es spielte schon, also auch bei der Frage der Zumutbarkeit durchaus auch eine Rolle, wie macht der andere das? Ne? Also wenn der es jetzt auch nicht
wenn
besser macht,
wenn man da mit gleichen Waffen kämpft, dann kann man eher schon mal sagen, das ist dann in Ordnung, ne?
Ja.
Okay, also insofern könnte ja das vielleicht auch Einfluss darauf haben, ne, wie darüber zu entscheiden ist.
Genau.
Ja, interessante Sache. Und jetzt, und an dem Punkt sind wir ja gerade.
An dem Punkt sind wir gerade, aber gut, da wird jetzt nicht zu viel noch passieren,
wie gesagt. Nee, die beiden Fälle sind ja sozusagen vorgegeben, wie die zu entscheiden sind.
Ne? Also Pick und Kloppenburg 5 können wir jetzt abhaken. Wir warten auf Pick und Kloppenburg 6.
Ja. Ja, sehr schön. Ja, interessante Sache. Also, und man ist ja auch durchaus an einigen interessanten Aspekten vorbeigekommen. Also Recht der gleichnamigen Kennzeichenrecht, einstweilige Verfügung, was muss man tun, um Wiederholungsgefahr auszuräumen. Ja,
alles das mal hat, gestreift hier.
Genau. Ja. Und bis hin zu den beiden Pick und Kloppenburgs. Pick spricht man es aus, ne? Ich habe am Anfang Pick gesagt.
Ich habe aber auch früher immer Pick gesagt, aber ich habe es mir jetzt hergeleitet, da das wohl Holländer waren. Die würden wahrscheinlich eher Pick sagen.
Ja. Ja,
aber international, also tatsächlich, das Düsseldorfer Unternehmen tritt wohl international auch unter Pick und Kloppenburg auf, wenn das andere, also außerhalb von Deutschland gelten ja wieder andere Regeln, die anderen.
Englischsprachig neigt man schnell dazu, Peak zu sagen, ne?
Da heißt wahrscheinlich Peak und genau, und international tritt wohl das Hamburger Unternehmen mit Van Graaff dann auf.
Okay. Das ist dann die klangliche Verwechslungsgefahr.
Ja, da ist ziemlich weit auseinander.
Ja, spannende Sache. Also demnächst online gut aufpassen. Auf welchem Seite Weg um Kloppenburg man landet. Alles klar. Ja, vielen Dank, Reinhard, für den schönen Fall. Gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein. Unter cohaus-florak.de/blog.